ARD.
Ihr habt es mitbekommen, die USA und Israel bombardieren Iran. Das Mullah-Regime dort greift im Gegenzug zahlreiche Ziele in der Region an. Die Folgen spüren zuallererst die Menschen in Iran, in Israel, wo die Bomben runtergehen, wo es Tote gibt. Aber auch die wirtschaftlichen Folgen sind immens. Wir sehen das schon jetzt an der Tankstelle. Mein Kollege bei NDR Info, Markus Plettendorf, hat die Lage seit dem Wochenende für uns im Blick und gibt uns jetzt einen Überblick in 10 Minuten Wirtschaft. Vieles entwickelt sich noch, deshalb der Hinweis, wir zeichnen diese Folge am Montag, den 2. März um ungefähr 11.30 Uhr auf. Ich bin Arne Schulz, schön, dass ihr zuhört. Unsere Fachredakteure für Sicherheitspolitik bei NDR Info sind natürlich auch dran am Thema, halten euch auf dem Laufenden. Ich verlinke euch in den Beschreibungen unseren Podcast Streitkräfte und Strategien. Abonniert den gerne, genauso wie unseren Podcast in der ARD Audiothek. Bei mir im Studio ist jetzt Markus Plettendorf. Hi Markus.
Hallo Anne.
Es sind ja offenbar zehntausende Touristen aus Deutschland, die gerade im Nahen Osten feststecken, weil der Flugverkehr eingestellt ist, weil auch Kreuzfahrtschiffe teilweise nicht rauskommen. Dazu erzähle ich euch am Ende noch mehr. Aber Markus, lass uns mal starten mit dem Ölmarkt. Das ist ja im Grunde das Worst-Case-Szenario, was da jetzt eingetreten ist, vor dem Experten seit Monaten gewarnt haben, oder?
Ja, wobei erstaunlicherweise der Worst Case gar nicht so worst ist, wie man vermuten könnte. Aber du hast recht, Öl- und Gaspreise sind natürlich deutlich gestiegen. Heute Morgen im frühen Handel auch wirklich im zweistelligen Prozentbereich. Ich gucke mir jetzt mal das Barrel der Nordseesorte Brent an. Da kratzen wir jetzt so im Laufe des Vormittags die ganze Zeit ja so bei 9% Steigerung rum, im Gegensatz zum Schlusskurs vom Freitag, oder um in US-Dollar zu sprechen, so um die ja 80 US-Dollar. Aber vielleicht mal zur Erklärung, warum das so ist. Diese Straße von Hormuz, das ist eine Meerenge zwischen dem Iran und Oman, und die ist militärisch sehr leicht zu kontrollieren, was der Iran dann auch tut und dort Angriffe fährt. Diese Passage ist jetzt für Schiffe im Moment nicht passierbar, und das hat weitreichende Auswirkungen, denn ungefähr 20% des weltweiten Ölhandels gehen eben durch diese Straße, und bei Flüssiggas ist es sogar noch mehr, da sind es 25%. Auch hier vielleicht kurzer Blick auf die Börsen. Das ist noch nicht so ganz eindeutig, wohin sich der Preis da entwickelt, aber klar ist, auch der steigt, je nachdem, wohin man guckt, zwischen 5 oder zum Teil sogar 15%, je nachdem, welchen Kontrakt man sich da jetzt genauer anguckt. Und letzter Punkt, die Schiffe fahren nicht mehr durch. Es gibt einen Riesenstau. Nachrichtenagenturen reden inzwischen schon von mehr als 150 Schiffen, die Anker geworfen haben, alles Öl- und Gastanker.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz zentral fürs Verständnis, ne? Also vielleicht werft ihr zu Hause auch nochmal einen kurzen Blick auf die Weltkarte. Iran liegt so am Persischen Golf. Drumherum sind unter anderem Kuwait, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, alles wichtige Ölförderländer. Und ungefähr da, wo Dubai ist, da wird das Meer dann richtig eng. Wir haben da im vergangenen Jahr schon zweimal drüber berichtet. Die Folgen packe ich euch auch in die Shownotes. Wie breit ist es denn da nochmal an der kleinsten Stelle? Du hast es, glaube ich, vorhin mir schon gesagt.
Ja, man muss jetzt ein bisschen differenzieren. Das sind 55 Kilometer zwischen den beiden Landmassen. Das wäre jetzt verhältnismäßig viel, aber der schiffbare Weg, der ist sehr, sehr viel schmaler. Da reden wir über so eine Breite von 7 Kilometern. Das ist relativ einfach zu kontrollieren.
Ja, du könntest ein paar Tanker entern, du könntest ein paar Minen da reinlegen. Schon kommt keiner mehr durch. Die deutsche Reederei Hapag-Lloyd hat zum Beispiel schon entschieden, da keine Schiffe mehr durch diese Straße zu schicken oder in diese Richtung zu schicken. Viele andere Reedereien werden das ähnlich machen. Gibt es denn alternative Routen?
Das ist eben genau das Problem. Die gibt es nicht. Im Gegensatz zum Roten Meer, da erinnern wir uns, da haben ja in der Vergangenheit die Houthi-Rebellenschiffe angegriffen, und dann haben die Schiffe halt, sind nicht mehr durch den Suezkanal und haben einen großen Umweg rund um Afrika genommen. Bei der Straße von Hormuz gibt es keine Ausweg-Route. Wer aus dem Persischen Golf per Schiff raus will oder auch wer rein will, der muss da durch. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Im Persischen Golf haben der Irak, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und auch Katar ihre Öl- und Gashäfen. Und jetzt wird man natürlich sagen, ja, mein Gott, dann nehmt doch eine Pipeline. Problem ist, davon gibt es nicht so wahnsinnig viele. Und die, die es gibt, führen ans Rote Meer. Und da weiß man jetzt eben überhaupt nicht, wie der Jemen und die Houthi-Rebellen, die ja pro-iranisch sind, sich in diesem Konflikt verhalten werden. Die haben schon angekündigt, dass sie durchaus auch Schiffe wieder angreifen werden. Also diese Blockade, die kann wirklich massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben.
Das ist ja was wir auch schon in früheren Folgen berichtet haben. Es gibt schon Pipelines, etwa in Saudi-Arabien, die eben dann zum Roten Meer führen, die auch gedacht sind für solche Fälle, um eben Ausweichrouten zu haben. Aber du hast es angesprochen, dann ist man eben am Roten Meer. Auch da ist es eben nicht entspannt. Und dann wurde jetzt offenbar, das kam eben ganz frisch rein, auch ein ganz wichtiges Erdölexportterminal von Saudi-Arabien von einer Drohne angegriffen. Da wirklich gerade wahnsinnig viel im Fluss, ne?
Ja, das ist so und die Auswirkungen sind noch schwer abzuschätzen. Experten sagen da auch relativ klar, auch abhängig davon, wie lang das Ganze jetzt dauert. Mhm. Wie lang sind diese Routen denn wirklich blockiert? Und welchen Aufwand müssen wir betreiben, wenn jetzt auch die Houthis noch mit eingreifen wieder in die Geschichte? Mehr Militärpräsenz wieder von unserer Seite aus. Also ich sag mal so, ich halte es für nicht unrealistisch, dass wir beim Ölpreis die $100 doch relativ zügig nochmal wieder sehen werden.
Hat dann immer direkt Auswirkungen auf die Tankpreise, oder?
Ja, dann bin ich ganz klar wieder über 2 Euro pro Liter Sprit.
Sehen wir das heute Morgen auch schon beim Tanken?
Also heute Morgen habe ich geguckt, da wawaren die Spritpreise so bei ja, 1,90 € für einen Liter Super und knapp 1,85 € für Diesel.
Okay, also man muss ja immer verstehen, so ein Ölmarkt, das ist ein globaler Markt und wenn da generell die Preise anziehen, dann spüren wir das hier auch. Und dann ist aber natürlich trotzdem auf der anderen Seite auch die Frage, diese ganzen Schiffe, die da jetzt feststecken, wo bringen die das Öl denn so ganz physisch, ganz in echt, wo bringen die das hin? Welche Nationen sind denn da besonders betroffen?
Je nachdem, was sie geladen haben, LNG-Gas geht zum Teil auch nach Europa. Öl, da sind ganz klar, stehen Indien und China oben auf der Liste. Also ein ganz großer Abnehmer vom Öl aus der Region ist eben China. Die haben auch ganz klar und deutlich sofort reagiert, haben gesagt, der Angriff ist inakzeptabel. Wir müssen sofort wieder an den Verhandlungstisch zurück. Ich spekuliere jetzt mal so ein bisschen hier an dieser Stelle. Ich glaube, dass Donald Trump, was diese Blockade der Straße von Hormuz angeht, vielleicht gar nicht so böse ist, weil es eben genau die chinesische Wirtschaft und die chinesische Rohstoffversorgung überproportional trifft. Und noch ein weiterer Punkt, wenn die Gas- und Ölpreise steigen, naja, die USA sind ein großer Exporteur. So richtig böse dürfen die über gestiegene Preise wahrscheinlich auch nicht sein.
Jetzt sind die Temperaturen ja bei uns jetzt gerade deutlich angestiegen, aber der Winter ist noch nicht ganz vorbei. Dann haben wir noch die Gasspeicher, die ziemlich leer sind bei uns in Deutschland. Und jetzt hast du uns erzählt, wahnsinnig angespannte Lage jetzt beim Gas und beim Öl, zumindest kurzfristig. Droht da für uns jetzt irgendwie ein Problem bei der Versorgungskette?
Also ich sag mal so, ich glaube, hinsichtlich einer Versorgungssicherheit kann man da beruhigen. Also der Großteil unseres Gases kommt ja via Pipeline aus Norwegen. Klar, wir brauchen auch Flüssiggas von den Weltmärkten. Da sind aber die USA wirklich der größte Lieferant. Katar spielt auch eine Rolle in der Größenordnung 10%, was die europäischen LNG-Importe angeht. Das ist jetzt aber 10% vielleicht nicht unbedingt eine kritische Größenordnung. Vor allem, du hast es gerade gesagt, so ein richtig harter Winter wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen.
Also gut, also Gas geht uns vielleicht jetzt nicht sofort aus, aber das sind ja globale Märkte, ich hatte es erwähnt. Und wer jetzt in der Krise noch liefern kann, der lässt sich das natürlich gut bezahlen.
Klar, und ein massiver Preisanstieg hätte auch für uns logischerweise Folgen. Du hast es gesagt, die Gasspeicher sind ziemlich leer und bis zum nächsten Winter müssen wir die auch wieder voll machen. Und während die USA jetzt weitestgehend unabhängig sind, die haben ihre eigene LNG- und Ölvorkommen, konkurrieren wir mit dem gesamten asiatischen Raum um eben Öl und Gas. Und ich finde, das zeigt mal wieder mehr als deutlich, wie abhängig wir von fossilen Brennstoffen sind und auch wie schnell sich wirklich sehr kurzfristig scheinbar stabile Rahmenbedingungen ändern können.
Ja, das mit der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen finde ich einen wichtigen Punkt. Ich hatte es vorhin nochmal nachgeschaut kurz. Mehr als 30% unseres Primärenergiebedarfs Mineralöl, mehr als 20% Gase. Also das ist wirklich noch enorm. Ich meine, vergangene Woche haben wir über dieses Gebäudemodernisierungsgesetz geredet. Da wurde gesagt, okay, in Zukunft wird es euch wieder erlaubt sein, sogar neue Ölheizung, neue Gasheizung einzubauen. Dieser Abhängigkeit haben wir bisher gar nicht so viel diskutiert.
Genau, das ist der Punkt. Und ich kann nur sagen, ja, baut mal ein. Wer am Ende die Rechnung dafür bezahlt, ist noch ziemlich offen.
Das ist jetzt der Energiesektor. Gibt es noch weitere wichtige Bereiche der Wirtschaft, auf die wir jetzt schauen müssen, Markus?
Hapag-Lloyd hat jetzt sozusagen eine Kriegsrisikozulage verlangt für Containerschiffe, die in der Region unterwegs sind. $1,500 pro Standardcontainer, 3.500 sogar bei Spezialcontainern und Kühlcontainern. Ja, das schlagen natürlich die Spediteure auf die Waren auf, die in dem Container sind. Das sind jetzt vielleicht keine riesigen Größenordnungen, aber da wird man abwarten müssen. Ich glaube, abhängig ganz kurzfristig sind wir jetzt erstmal von den Öl- und Gaspreisen. Und abhängig davon, wie lange der Konflikt dauert, werden wir eben weitere Auswirkungen auf die Einheimische, aber eben vor allem auf die Weltwirtschaft sehen.
Markus, vielen Dank für den Überblick. Ich weiß, du bist schon das ganze Wochenende und seit 4 Uhr auf den Beinen, behältst das alles im Blick. Jetzt geht's weiter zum Fernsehen. Halt gut durch und wir werden euch weiter updaten.
Vielen Dank. Tschüss.
Es ist ja sehr deutlich geworden, unsere Wirtschaft hier in Deutschland hängt noch stark an Öl und Gas und deshalb schauen wir da auch so ausführlich drauf. Aber es gibt natürlich auch noch Menschen, die sind ganz unmittelbar betroffen. Allein von deutschen Reiseveranstaltern sitzen offenbar gerade 30.000 Touristen im Nahen Osten fest, weil die Flughäfen dort, wie gesagt, dicht sind. Dubai ist ein ganz wichtiges Drehkreuz für Langstreckenflüge mit mehr als 1.000 Flügen am Tag. Ein ARD-Team von uns hat das Ehepaar Werner und Kerstin Münch in Dubai getroffen. Die machen da gerade Urlaub und kommen jetzt nicht zurück.
Wenn es heute Nacht wieder so ist, dass wir hier einen Alarm kriegen, dann rennen wir wieder das Treppenhaus runter und gehen aber diesmal in die Tiefgarage. In der Lobby, ich habe da irgendwie Angst, dass da irgendwas passiert, dass das Hotel einstürzt oder so.
Bei Angriffen durch Iran ist ein Luxushotel tatsächlich schon in Brand geraten. Der Flughafen dort wurde auch schon getroffen. Und in Dubai und Doha liegen auch noch mehrere Kreuzfahrtschiffe, unter anderem von TUI, die dort jetzt nicht mehr wegkommen aktuell. Die sind echt in der Gefahrenzone und den Leuten wurde gesagt, sie sollen die Außendecks meiden, drinnen bleiben. Auch das eine, finde ich, ziemlich heftige Situation. Wie es weitergeht für Sie und auch für die Weltwirtschaft, gerade kaum absehbar, wir bleiben dran für euch. Ich bin Arne Schulz. Tschüss.